Wenn ein Mensch kurz vor einem Abschied steht, kommen oft die wichtigsten Dinge noch einmal zur Sprache. So ist es auch mit Mose, der das Volk nicht mehr in das verheißene Land begleiten wird und gerade deshalb umso eindringlicher redet. Hinter seinen letzten Worten steht die Spannung zwischen Gottes unverbrüchlicher Treue und dem hartnäckigen Hang des Volkes zum Abfall, eine Spannung, die bis heute in unserem eigenen Herzen spürbar bleibt. Gott geht vor uns her, auch wenn seine Diener gehen. Mose steht an einer Grenze, er hat Israel aus der Sklaverei geführt, durch die Wüste hindurchgetragen, doch den Jordan wird er nicht mehr überschreiten. 120 Jahre bin ich heute alt, ich kann nicht mehr aus- und eingehen, und der Herr hat zu mir gesagt, du sollst nicht über diesen Jordan gehen. In diesem Satz liegt eine Mischung aus Klarheit, Schmerz und Loslassen. Der vertraute Leiter muss sagen, mit mir geht es nicht weiter. Genau an diesem Punkt lenkt Mose den Blick des Volkes bewusst von sich weg auf den, der nie abtritt, der Herr, dein Gott, er zieht vor dir her hinüber, er selbst wird diese Nationen vor dir vernichten, dass du sie vertreiben kannst. Gottes Führung ist nicht an die Lebensdauer eines Menschen gebunden. Der Fluss mag Menschen trennen, aber Gottes Gegenwart geht unbeirrt weiter voran. Moses versicherte Josua, Jehova gehe ihm voraus und werde bei ihm sein. Er werde ihn auch weder aufgeben noch verlassen. Interessant ist, wie Mose Josua vor ganz Israel einsetzt. Josua soll das Volk in das Land einführen, er wird ihnen das Erbe austeilen. Doch während Josua mit diesem Volk hineingeht, bleibt der Herr derjenige, der vor dir herzieht. Die sichtbare Leitung bleibt menschlich, begrenzt, sterblich, die eigentliche Führung ist unsichtbar, bundestreu und göttlich. So wird dem Volk eingeprägt, verlasst euch nicht absolut auf den, der vor euch steht, sondern auf den, der über euch steht. Wenn Mose geht und Josua kommt, ist das kein Führungswechsel im Himmel, sondern nur auf der Erde. Für die Gemeinde heute ist diese Szene von stiller, aber kraftvoller Aktualität. Hirten kommen und gehen, Strukturen ändern sich, geistliche Vorbilder werden älter, Gemeinden durchlaufen Phasen der Stärke und der Schwäche. Was konstant bleibt, ist die Stimme und Gegenwart des guten Hirten. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir, und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Die Hand, die hält, ist nicht die eines besonders begabten Leiters, sondern die des Sohnes Gottes. Selbst wenn alle sichtbaren Sicherheiten wanken, gilt die leise, aber feste Zusage, denn der Herr, dein Gott, er ist es, der mit dir geht, er wird dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Bemerkenswert ist auch, wem diese Zusagen gegeben werden. Israel steht nicht als makelloses Heldenvolk da, sondern als eine Gemeinschaft mit brüchiger Geschichte und wechselhaftem Herzen. Gerade einem verunsicherten, schwankenden Volk ruft Gott durch Mose zu, seid stark und mutig, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor ihnen. Mut wird hier nicht als Forderung an innere Robustheit formuliert, sondern als Frucht einer neuen Blickrichtung, weg von der eigenen Schwäche, hin zu Gottes Nähe. Stärke wächst, wo das Herz lernt, sich nicht an seinen eigenen Gefühlen festzuhalten, sondern an dem, der vorangeht. Und er sprach zu ihnen, 120 Jahre bin ich heute alt, ich kann nicht mehr aus- und eingehen, und der Herr hat zu mir gesagt, du sollst nicht über diesen Jordan gehen. Der Herr, dein Gott, er zieht vor dir her hinüber, er selbst wird diese Nationen vor dir vernichten, dass du sie vertreiben kannst. Josua, er zieht vor dir her hinüber, wie der Herr geredet hat. Wer diesen Abschnitt bewegt, darf sich neu sagen lassen, deine Zukunft hängt nicht an der Stabilität deiner Umstände, nicht an der Unersetzlichkeit eines Menschen, sondern an der Treue des Gottes, der vor dir hergeht. Auch wenn Gott dir liebgewordene Leiter entzieht oder Wege verändert, bleibt seine Hand dieselbe. Es ist ein stiller, aber kostbarer Wechsel, weg vom Vertrauen auf sichtbare Stützen, hin zu der tiefen Gewissheit seiner Gegenwart. Dort wachsen Mut und Stärke nicht als Leistung, sondern als Geschenk aus seiner Nähe. Gottes Wort als Zeuge, Gnade inmitten unserer Rebellion. Im zweiten Teil von 5. Mose 31 wendet sich der Blick von der zukünftigen Führung auf die inneren Wirklichkeit des Volkes. Mose hat das Gesetz vollständig niedergeschrieben und lässt es den Leviten übergeben, nehmt dieses Buch des Gesetzes und legt es neben die Lade des Bundes des Herrn, eures Gottes, dass es dort zum Zeugen gegen dich wird. Das ist ein eindringliches Bild. Das Wort Gottes liegt nicht irgendwo im Zelt, sondern an der Seite der Lade des Bundes, dicht bei dem Zeichen der Gegenwart Gottes. Und doch heißt es ausdrücklich, zum Zeugen gegen dich. Gottes Wort ist nicht nur Zuspruch, es ist auch Widerspruch gegen unsere Selbstdeutung. Nachdem Mose die Worte dieses Gesetzes in ein Buch geschrieben und vollendet hatte, gab er den Leviten, die die Lade des Bundes trugen, den Auftrag, dieses Buch des Gesetzes aufzunehmen und neben die Lade zu legen, damit es dort als Zeugnis gegen sie diene. Mose spricht über sein Volk mit einer schonungslosen Ehrlichkeit, die uns erschrecken kann. Denn ich kenne deine Widerspenstigkeit und deine Halsstarrigkeit wohl. Siehe heute, während ich noch bei euch lebe, seid ihr widerspenstig gegen den Herrn gewesen, wie viel mehr nach meinem Tod. Er ruft Himmel und Erde als Zeugen auf und sagt voraus, dass Israel ganz und gar zu verderben handeln und vom Weg abweichen wird. Hier spricht kein zynischer Beobachter, sondern ein Hirte, der lange genug unterwegs war, um die Tiefe der menschlichen Rebellion zu kennen. Im Licht dieser Verse bekommt die Formulierung »Zeuge gegen dich« Kontur, das geschriebene Wort soll Israels Selbsttäuschung entlarven, wenn sie meint, alles sei in Ordnung, während das Herz längst abgewichen ist. Gleichzeitig ist der Ort dieses Zeugen entscheidend. Das Buch des Gesetzes liegt neben der Lade des Bundes, nicht statt der Lade. In der Lade befinden sich bekanntlich die Bundeszeichen, die Tafeln des Gesetzes, das Manna, der Stab Aarons, alles Hinweise darauf, dass Gottes Treue, Versorgung und priesterliche Vermittlung mitten unter seinem Volk sind. Direkt daneben liegt nun das geschriebene Gesetz als Zeuge gegen das Volk. Nähe von Gericht und Gnade, von Anklage und Gegenwart, das ist keine zufällige Kombination, sondern ein prophetischer Hinweis auf das Herz des Evangeliums. Auch im Neuen Bund wirkt das Wort Gottes so, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und ist ein Richter der Gedanken und Überlegungen des Herzens. Doch das gleiche Wort verweist uns auf Christus, in dem der neue Bund gegründet ist und in dem Gott Sünder annimmt. Paulus zeichnet dieses Zusammenspiel von Entlarvung und Gnade deutlich nach. Das Gesetz macht die Sünde offenbar, aber es kann sie nicht heilen. Gott hat seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde gesandt und die Sünde im Fleisch verurteilt, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt würde in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Was das Gesetz als Zeuge gegen uns ausspricht, trägt Christus ans Kreuz. Der Ort, wo Anklage und Bundesgnade zusammentreffen, ist Golgatha. So wird das Wort, das uns zunächst entgegensteht, zum Wegweiser hin zu dem, der uns rettet. Nehmt dieses Buch des Gesetzes und legt es neben die Lade des Bundes des Herrn, eures Gottes, dass es dort zum Zeugen gegen dich wird. Denn ich kenne deine Widerspenstigkeit und deine Halsstarrigkeit wohl. Siehe heute, während ich noch bei euch lebe, seid ihr widerspenstig gegen den Herrn gewesen, wie viel mehr nach meinem Tod. Dieser Abschnitt lädt dazu ein, das Wort Gottes nicht nur als Trost, sondern auch als ehrlichen Spiegel zu schätzen. Wo es uns widerspricht, will es uns nicht beschämen, sondern heilsam ernüchtern und näher zu Christus ziehen. In der Spannung zwischen einem entlarvenden Gesetz und einer treuen Bundesgnade entsteht ein Raum, in dem wir weder unsere Schwäche beschönigen müssen noch an ihr verzweifeln. Gerade wer seine eigene Widerspenstigkeit kennt, darf umso freier auf den schauen, der das Gesetz erfüllt und uns in seinem Bund bewahrt. Regelmäßige Erinnerung, Leben aus dem immer neu empfangenen Wort. Im Zentrum von 5. Mose 31 steht ein bemerkenswerter Auftrag. Das Gesetz soll nicht nur einmal verkündet und dann archiviert werden, sondern zyklisch, gemeinschaftlich und feierlich vorgelesen werden. Und Mose befahl ihnen und sagte, am Ende von 7 Jahren, zur Zeit des Erlassjahres, am Fest der Laubhütten, wenn ganz Israel kommt, um vor dem Herrn, deinem Gott, an der Stätte zu erscheinen, die er erwählen wird, sollst du dieses Gesetz vor ganz Israel ausrufen lassen, vor ihren Ohren. Im Erlassjahr, wenn Schulden erlassen und Knechte freigelassen werden, am Laubhüttenfest, das an die Wüstenzeit erinnert und die Freude über Gottes Bewahrung feiert, soll das Volk Gottes Wort hören. Erinnerung an Befreiung, Freude der Gegenwart und Hören auf das Gesetz werden miteinander verflochten. Mose gebot, dass sie am Ende jedes 7. Jahres, im Jahr des Erlasses, beim Laubhüttenfest, wenn ganz Israel vor Jehova, ihrem Gott, an dem Ort, den er erwählen würde, versammelt war, dieses Gesetz vor ganz Israel verlesen sollten. Sie sollten das Volk, Männer und Frauen, die Kinder sowie die Fremden unter ihnen, zusammenrufen, damit sie hören, Jehova, ihren Gott, fürchten lernen und alle Worte dieses Gesetzes befolgen. Mose präzisiert, wer kommen soll, versammle das Volk, die Männer und die Frauen und die Kinder und deinen Fremden, der in deinen Toren, damit sie hören und damit sie lernen und den Herrn, euren Gott, fürchten und darauf achten, alle Worte dieses Gesetzes zu tun. Und ihre Kinder, die es nicht wissen, sollen zuhören, damit sie den Herrn, euren Gott, fürchten lernen alle Tage. Niemand bleibt außen vor, Alter, Geschlecht oder Herkunft sind keine Grenze. Gottes Wort ist kein Sondergut für Spezialisten, sondern Lebensgrundlage für das ganze Volk. Dabei tritt ein rhythmisches Lernen hervor, hören, lernen, fürchten, achten, tun. Es geht nicht um ein einmaliges Informationsereignis, sondern um ein sich wiederholendes Durchdrungenwerden vom Wort. Dieses Bild wirft Licht auf unsere eigene Neigung zum Vergessen. Die Geschichte Israels zeigt, wie schnell Gnade vergessen und Wege Gottes verdrängt werden. Darum bindet Gott das Hören auf sein Wort an einen wiederkehrenden Rhythmus. Im Neuen Testament beschreibt Jesus seine Worte als Geist und Leben, die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Paulus nennt die Schrift von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Damit wird deutlich, Gottes Wort ist nicht nur Wegweiser, es ist zugleich Nahrung, Korrektiv und Trost. Wie Nahrung den Körper nicht ein für alle Malachi stärkt, sondern täglich empfangen werden muss, so ist das Wort Gottes Gabe für einen lebenslangen, wiederkehrenden Empfang. Auffällig ist außerdem die Verbindung von Fest und Wort. Im Laubhüttenfest gedenkt Israel, dass es einst in einfachen Hütten in der Wüste wohnte und doch bewahrt wurde. Gerade dort, im Rahmen der Freude, soll das Gesetz verlesen werden. Ernst und Freude, Furcht des Herrn und Festgemeinschaft gehören zusammen. Das bewahrt vor zwei Einseitigkeiten, vor einer schweren, freudlosen Gesetzlichkeit ebenso wie vor einer leichtfertigen Feststimmung, die Gottes Heiligkeit vergisst. Wo Gottes Volk gemeinsam hört, lernt und sich dem Wort aussetzt, wächst eine Gottesfurcht, die nicht ängstlich macht, sondern wie ein tragender Rahmen das Leben im Land schützt. Und Mose befahl ihnen und sagte, am Ende von 7 Jahren, zur Zeit des Erlassjahres, am Fest der Laubhütten, wenn ganz Israel kommt, um vor dem Herrn, deinem Gott, an der Stätte zu erscheinen, die er erwählen wird, sollst du dieses Gesetz vor ganz Israel ausrufen lassen, vor ihren Ohren. Versammle das Volk, die Männer und die Frauen und die Kinder und deinen Fremden, der in deinen Toren, damit sie hören und damit sie lernen und den Herrn, euren Gott, fürchten und darauf achten, alle Worte dieses Gesetzes zu tun. Und ihre Kinder, die es nicht wissen, sollen zuhören, damit sie den Herrn, euren Gott, fürchten lernen alle Tage, die ihr in dem Land lebt, in das ihr über den Jordan zieht, um es in Besitz zu nehmen. Aus diesem Abschnitt spricht eine leise, aber beharrliche Einladung, Gottes Wort darf unser Lebensrhythmus werden, nicht als Last, sondern als Atemholen der Seele. In der wiederkehrenden Begegnung mit der Schrift lernt das Herz, Gott zu fürchten und ihm zugleich zu vertrauen. Wer sich von diesem Wort immer neu erinnern, korrigieren und trösten lässt, gründet seine Hoffnung weniger auf das eigene Erinnerungsvermögen und stärker auf die Treue dessen, der uns in seinem Reden nahe bleibt. So wird das Hören auf sein Wort zu einem Ort, an dem Vertrauen wächst und die Gnade Gottes Tag für Tag Neugestalt gewinnt. Herr Jesus Christus, du treuer Gott des Bundes, du weißt, wie wankelmütig unsere Herzen sind und wie schnell wir von dir wegdriften, und trotzdem gehst du vor uns her und verlässt uns nicht. Danke, dass dein Wort uns zwar aufdeckt, uns aber zugleich zu dir hinführt, indem alle unsere Rebellion überbrückt und vergeben ist. Lass deine Zusagen tiefer in uns einsinken als jede Angst vor unserer eigenen Schwachheit und lehre uns, immer wieder neu aus deiner Gegenwart und aus deinem gesprochenen Wort zu leben. Stärke in uns das Vertrauen, das nicht unsere Beständigkeit, sondern deine Treue unsere Hoffnung ist, und erfülle uns mit deinem Geist, der uns bewahrt, korrigiert und tröstet, bis wir vollendet bei dir sind. Amen.